Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Das kommende Jahr wird besser als alle anderen. Es wird die vergangenen Jahre in den Schatten stellen. Diesen Satz postete Travis Alexander an Silvester 2007 auf seinem MySpace-Account, ohne zu wissen, dass er nur wenige Monate später auf brutale Art und Weise ermordet werden würde. Aus seinem vermeintlich besten Jahr sollte das Schlimmste seines viel zu kurzen Lebens werden. Travis Alexander wurde am 28. Juli 1977 in Riverside, Kalifornien, geboren. Von klein auf hatte er eine sehr schwere Kindheit. Seine Eltern waren stark drogenabhängig. So musste der kleine Travis schon früh lernen, was es heißt, auf sich allein gestellt zu sein. Manchmal ließen seine Eltern ihn und seine Geschwister tagelang allein zu Hause. Dann mussten die Kinder sich irgendwie selbst Essen und Trinken beschaffen, ohne dass ihre Eltern ihnen Geld zurückließen. Denn Travis wuchs in Armut auf. So großer Armut, dass er zeitweise sogar in einem Zelt leben musste. Und als wäre das noch nicht genug, verprügelte ihn seine Mutter regelmäßig. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass Travis ein sehr schüchternes und unsicheres Kind war. Er hatte kaum Selbstbewusstsein, war introvertiert und verschlossen. Doch zu seinem großen Glück wurden irgendwann die Behörden auf die Familie aufmerksam. Sie nahmen die verwahrlosten Kinder den Eltern weg und gaben sie zu Travis' Oma. Und das war das Beste, was ihm hätte passieren können. Travis liebte seine Oma sehr und sie wurde für ihn zu der Mutter, die er nie hatte. In den nächsten Monaten und Jahren blühte Travis auf. Er wurde selbstbewusster, lebensfroher und insgesamt einfach viel glücklicher. Außerdem eröffnete sich für ihn eine ganz neue Welt durch die Religiosität, die ihm seine Oma vorlebte. Sie war eine gläubige Mormonin, die Travis mit ihren Ansichten so prägte, dass sein größtes Ziel war, später selbst einmal ein guter Mormone zu sein. Aber Travis hatte noch ein weiteres Ziel. Er wollte erfolgreich werden und viel Geld verdienen, um seiner zukünftigen Familie viel bieten zu können. Er wollte, dass seine Kinder nicht so aufwachsen müssen wie er. Voller Angst und Schmerz. Und dafür tat Travis alles, was in seiner Macht stand. Schon früh fiel den Lehrern auf, dass der kleine Junge mit den dunklen Haaren etwas Besonderes war. Er war sehr schlau und ausgesprochen zielstrebig. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, verfolgte er es bis zum bitteren Ende. Er kämpfte immer für das, was er haben wollte. Und so war es wenig verwunderlich, dass Travis nach seinem Schulabschluss in einem großen IT-Unternehmen durchstartete. Wahnsinnig schnell kletterte er die Karriereleiter in seiner Firma nach oben. Mit neuen Ideen führte er das Unternehmen zu immer mehr Gewinn. Nebenher rekrutierte Travis noch einige neue Mitarbeiter, was ihm auch noch die ein oder andere Beförderung einbrachte. Schnell wurde er zu dem erfolgreichsten Mitarbeiter des ganzen Unternehmens. Doch nicht nur beruflich war Travis erfüllt. Durch seinen neu gewonnenen Glauben meinte er endlich, das Trauma seiner Kindheit überwunden zu haben. Vielleicht eine kurze Erklärung zum Mormonentum. Das Mormonentum ist eine Glaubensrichtung aus den USA, die dem Christentum entsprungen ist. Neben der Bibel berufen sich Mormonen auf das Buch Mormon, das Joseph Smith gefunden und entziffert hat. In diesem Buch stehen auch besondere Regeln, an die sich die Gemeinschaft halten muss. So dürfen sie zum Beispiel nicht trinken, rauchen oder fluchen. Und es ist üblich, dass gerade Männer Missionarsarbeiten in anderen Ländern leisten müssen, ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas. Außerdem verkehren sie oftmals nur in mormonischen Gemeinschaften. Die örtliche Kirche spielt in ihrem Leben eine große Rolle. Und das war auch ein Grund dafür, warum Travis sich später nach Arizona versetzen ließ. Dort lebten knapp eine halbe Million Mormonen. In der Stadt Mesa kaufte er sich ein großes Haus. Gerade in dieser Umgebung lebten nämlich sehr viele gläubige Mormonen. Und für Travis, der mittlerweile sesshaft werden und eine Familie gründen wollte, kam nur eine Mormonin in Frage, die nach den gleichen Glaubenssätzen wie er lebte. Durch den Umzug erhoffte er sich, solch eine Frau kennenzulernen. Alle von Travis' Freunden waren sich sicher, dass es nicht lange dauern würde, bis er die richtige Frau treffen würde. Denn sein Erfolg war ihm nie zu Kopf gestiegen. Durch seine schwere Kindheit war Travis stets ein empathischer, bodenständiger und liebevoller Mensch geblieben. Seine Freunde beschrieben ihn als witzig und fürsorglich und sagten, dass er immer für einen da war, wenn man ihn brauchte. Und tatsächlich traf Travis Alexander nur wenige Monate später, im September 2006, auf einer Firmenfeier in Las Vegas die hübsche Jodie Arias. Jodie, die damals noch blonde Haare hatte, war Travis sofort aufgefallen durch ihre fröhliche und lustige Art. Und die beiden verstanden sich auf Anhieb. Eigentlich genauso, wie er es sich immer vorgestellt hat. Jodie war 3 Jahre jünger als Travis und wuchs behütet in Kalifornien auf. Ihre Kindheit und Jugend waren normal und relativ ereignislos. In den letzten Jahren hatte Jodie versucht, als Fotografin zu arbeiten, aber als sich das nicht rentierte, nahm sie einen Kellnerjob an. Dadurch lernte sie auch ihren damaligen Freund Daryl kennen. Obwohl es zwischen Travis und Jodie gefunkt hatte, wollte Travis nicht mehr daraus werden lassen. Zum einen war Jodie in einer Beziehung und zum anderen war sie auch keine Mormonin. Dennoch tauschten die beiden Nummern aus und blieben weiterhin in Kontakt miteinander. Auch als Travis wieder zurück in Arizona war. Sie schrieben sich täglich und telefonierten viel. Die Verbindung zwischen ihnen wurde immer enger und intensiver, sodass Jodie irgendwann ihren Freund verließ und sich sogar für Travis dem mormonischen Glauben anschloss. Travis war überglücklich und trotz einer Entfernung von fast 5000 Kilometern begannen die beiden im Februar 2007 eine Beziehung. Wann immer einer der beiden Zeit hatte, besuchte er den anderen. Und obwohl eine Regel der Mormonen besagt, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf, bedeutete Jodie Travis so viel, dass er diese brach. Die beiden unternahmen auch viel, wenn sie beieinander waren, und Travis war Jodies Muse. Sie fing wieder an zu filmen und zu fotografieren und lud Bilder ihrer Abenteuer oftmals im Internet hoch und ließ die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Doch auf viele glückliche Tage folgten irgendwann weniger glückliche Tage. Nach einigen Wochen und Monaten veränderte sich die Dynamik in ihrer Beziehung. Während Jodie zunehmend an Travis hing und über eine Hochzeit und Kinder sprach, distanzierte sich Travis immer weiter. Er fand Jodie sehr attraktiv, aber eine Zukunft konnte er sich mit ihr nicht vorstellen. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass er anfing, mit anderen Frauen zu chatten. Als Jodie das im Juni 2007 herausfand, beendete sie die Beziehung. Allerdings erhoffte sie sich dadurch, dass Travis bemerkte, was er an ihr hatte und um sie kämpfen würde. Doch dem war nicht so. Travis schien erleichtert und erzählte seinen Freunden, dass es die richtige Entscheidung gewesen wäre, da er bemerkt hatte, dass Jodie zwar schön und nett sei, aber sie nichts gemeinsam hatten. Er sagte, dass sie aber sicher Freunde bleiben würden. Kurz darauf kaufte Jodie ein Haus, nur 2 Häuser weiter von Travis. Und das, obwohl sie während der Beziehung stets gesagt hatte, dass sie sich nicht vorstellen könne, umzuziehen. Travis schien das zunächst nicht weiter zu interessieren. Er datete bereits andere Mormoninnen. Doch keines seiner Dates konnte zu etwas Ernsterem werden, denn alle diese Frauen bekamen nach ihrem Treffen mit Travis Droh-E-Mails. Sie sollten sich bloß von ihm fernhalten, sonst würde ihnen etwas Schlimmes passieren. Außerdem wurde Travis Bank und Mailkonto und sein Facebook-Account gehackt. Kurz darauf wurden ihm im Abstand von wenigen Tagen 2x die Autoreifen aufgeschnitten. Travis und seine Freunde waren sich ziemlich sicher, dass es sich bei dem Täter um Jodie handelt. Schon in der Beziehung hatte diese sich oft besitzergreifend verhalten. Doch Travis schien nicht allzu beeindruckt von den Taten. Den Grund dafür erfuhren dessen Freunde nur einige Zeit später. Obwohl sie sich getrennt hatten, hatten Jodie und Travis die ganze Zeit über noch eine Affäre. Travis kam einfach nicht los von der hübschen Kalifornierin. Trotz dessen verkaufte Jodie das Haus nur ein paar Monate später und zog zurück zu ihren Großeltern nach Kalifornien. Travis beteuerte, dass die Affäre nun vorbei sei und er froh wäre, endlich frei zu sein. Erst nach seinem Tod kam heraus, dass auch das eine Lüge war und Jodie ihn weiterhin regelmäßig besuchte. Am 9. Juni 2008 kam Mimi Hall zum Haus von Travis. Sie hatte Travis in den vergangenen Wochen gedatet. Bald wollten die beiden gemeinsam in den Urlaub fliegen. Doch jetzt konnte Mimi ihn plötzlich nicht mehr erreichen. Als sie erfuhr, dass er auch zu seinem Meeting auf der Arbeit nicht erschienen war, fuhr sie kurzerhand zu Travis nach Hause, um nach ihm zu sehen. Alles wirkte normal. Travis' Auto stand vor der Tür und seinen Hund konnte Mimi durchs Fenster auch sehen. Er musste also zu Hause sein. Dennoch reagierte er nicht auf das mehrfache Telefon- und Türklingeln. Immer wieder drückte sie die Türklinge bis zum Anschlag. Aber im Haus tat sich nichts. Daraufhin kontaktierte Mimi zwei Freunde von Travis, die sich sogleich auf den Weg machten. Gemeinsam schafften sie es, das Garagentor zu öffnen und von da aus ins Haus zu gelangen. Auf den ersten Blick wirkte auch hier alles normal. Doch schnell stieg den dreien ein süßlich beißender Geruch in die Nase. Die Freunde, die bereits das Schlimmste befürchteten, betraten zunächst den Keller des Hauses, denn hier befand sich noch eine Einliegerwohnung, die Travis an einen Freund vermietet hatte. Dieser war gerade eingeschlafen und erschreckte sich, als der unangekündigte Besuch seine Wohnung betrat. Dadurch, dass der Fernseher lief und er mit Kopfhörern eingeschlafen war, hatte er das Klingeln nicht gehört, so zumindest seine Aussage. Auf die Frage, wo Travis sei, antwortete er, dass dieser doch mit Mimi in den Urlaub gefahren wäre. Doch das machte keinen Sinn, denn Mimi stand vor ihm. Sie erklärte ihm, dass sie erst in wenigen Tagen losfahren wollten. Daraufhin folgten die vier dem beißenden Geruch in die erste Etage. Bereits im Schlafzimmer entdeckten sie sehr viel Blut. Es war verteilt überall auf dem Boden und an den Wänden. So, als wäre jemand verletzt vor seinem Angreifer geflüchtet. Während Mimi und einer von Travis' Freunden es psychisch nicht schafften, weiterzugehen, begaben sich die beiden anderen Freunde in das Badezimmer. Dort offenbarte sich ihnen eine Grausamkeit und der Grund für Travis' Verschwinden. Travis' Leiche lag blutüberströmt in der Dusche. Durch die frühsommerliche Wärme und die Tatsache, dass Travis bereits seit mehreren Tagen tot war, hatte sich der Geruch seines Körpers im ganzen Haus ausgebreitet. Die Polizei wurde alarmiert und bereits am Telefon antworteten sie auf die Frage, wer zu solch einer Tat fähig wäre, mit Jodie Arias, der besitzergreifenden Ex-Freundin. Doch als die Polizei kurz daraufhin eintraf, verhaftete diese erst einmal Travis' Untermieter. Sie konnten sich schwer vorstellen, dass dieser die ganze Zeit im gleichen Haus war und nichts mitbekam, da der Verwesungsprozess. Denn durch den Verwesungsprozess konnte man davon ausgehen, dass Travis schon seit mehreren Tagen tot war. Doch der Untermieter konnte ein Alibi vorweisen. Am ausgemachten Tattag selbst war er noch auf Reisen. Als er zurück nach Hause kam, wäre ihm der Geruch zwar aufgefallen, allerdings dachte er, Travis wäre im Urlaub und ist deswegen davon ausgegangen, dass dieser Lebensmittel im Haus vergessen hatte, die vergammelt waren und stanken. Er wollte nicht ohne Travis' Zustimmung in dessen Privaträume eindringen, weswegen er den Geruch einfach hinnehmen musste. Allerdings konnte er bestätigen, dass sich Jodie und Travis auch nach ihrer Trennung weiter regelmäßig trafen. Auch der Rest von Travis' Freunden und seine Familie wurden verhört. Sie alle waren sich einig, dass sie Jodie Arias ein solches Verbrechen zutrauen würden. Mittlerweile lag auch der Obduktionsbericht vor. Travis hatte über den gesamten Körper verteilt 29 Stichwunden. Außerdem wurde ihm die Kehle durchgeschnitten und ins Gesicht geschossen. Der Mord ist ein sogenannter Overkill. Denn auch nach seinem Tod wurde weiterhin auf Travis eingestochen. Das zusammen mit der Tatsache, dass es keine Einbruchsspuren gab, deutete darauf hin, dass Travis zu seinem Täter einen emotionalen Bezug hatte und dass er wahrscheinlich in Rage umgebracht wurde. Am Tatort wurde außerdem DNA des Täters gefunden und in Travis' Waschmaschine befand sich eine Kamera, die so versucht wurde zu zerstören. Nur wenige Tage später meldete sich die Hauptverdächtige Jodie Arias von selbst bei der Polizei. Jodie trat während des Verhörs äußerst mitfühlend und empathisch auf. Sie habe gehört, dass Travis tot aufgefunden wurde und wäre deswegen sehr erschüttert. Sie wollte unbedingt bei den Ermittlungen helfen und alles sagen, was sie wisse. Jodie gab auch sofort freiwillig eine DNA-Probe ab. Der Polizist stellte ihr einige Fragen und Jodie zeigte sich äußerst kooperativ. Sie erinnerte sich an jedes noch so kleine Detail von Travis und ihrer Beziehung zu ihm. Sie sagte, dass er ein so toller Mensch war und sie ihm alles Glück der Welt gewünscht hätte. Sie hätte sich sehr gefreut, wenn Mimi und er zusammengekommen wären. Jodie sagte, dass Travis ein durch und durch guter Mensch war, aber ihn bei ihrer Beziehung leider die große Entfernung in die Quere kam. Nach der Trennung wären sie gute Freunde geblieben. Zuletzt gesehen hätte sie ihn allerdings im April. Zum Tatzeitpunkt befand sie sich mehrere hundert Kilometer entfernt auf einem Roadtrip und hatte dort am Tattag etwas mit einem anderen Mann. Jodies Handydaten wurden ausgelesen und diese bestätigten den Roadtrip. Außerdem befand sich auf Travers Anrufbeantworter eine Nachricht von Jody, in der sie erzählte, dass sie nicht allzu viel Spaß auf dem Roadtrip habe. Auch auf die Frage bezüglich ihres Umzuges nach Mesa hatte sie eine plausible Antwort. Sie wollte nicht in Travers Nähe ziehen. Der Grund war nicht Travers Nähe, sondern ebenfalls die Suche nach einem mormonischen Partner. Und dafür eignete sich Mesa aufgrund des hohen prozentualen Anteils der Bevölkerung gut. Jody beantwortete jede einzelne Frage ruhig und ausführlich und spielte ihre Rolle als trauernde Freundin wirklich authentisch. Auf die Frage, ob sie zum Tatzeitpunkt bei Travers oder in seiner Nähe war, beharrte Jody auf ihren Roadtrip. Der Polizist ließ sie über eine Stunde reden und erzählen. Doch dann konfrontierte er sie mit der Wahrheit, denn er wusste schon längst, dass Jody schuldig war. Jody Arias versuchte, ihre Fassade aufrechtzuerhalten, als der Polizist sagte, dass er wisse, dass sie lüge. Man hatte Travers Handydaten ausgelesen. Dadurch hatten die Ermittler bereits Tage zuvor erfahren, dass Jody und Travers sich weiterhin regelmäßig trafen, um Sex zu haben. Travers kam nicht von ihr los. Obwohl gläubige Mormonen erst nach der Hochzeit Sex haben durften, war sie es ihm wert, diese Regel immer wieder zu brechen. Ebenfalls wusste er schon lange, dass Jody seine Reifen aufgeschnitten und die Drohmails verschickt hatte. Aber das genügte ihm nicht, von ihr loszukommen. Er vermutete, dass Jody ihrer körperlichen Affäre zugestimmt hatte, um ihn zurückzugewinnen. Doch diese Option gab es für Travers nicht. Jody wusste seinen Sicherheitscode und stand oft nachts unangekündigt in Travers Haus. Dann schliefen die beiden miteinander und anschließend ging Jody wieder nach Hause. Travers gefiel dieses außergewöhnliche Ritual. Was ihm allerdings weniger gefiel, war die Tatsache, dass Jody mittlerweile seinen Browserverlauf und sein Handy überwachte, seine Mails las und seine Kontobewegungen überprüfte. Bald wollte er die Affäre mit Jody endgültig beenden, wegen der gerade genannten Gründe und weil seine Beziehung zu Mimi ernster wurde. Das vermeintliche Alibi Jodys, also der Roadtrip, wies große zeitliche Lücken auf. Und ihr Benzinverbrauch stimmte nicht mit ihrer angeblichen Strecke überein. Sie hätte also durchaus einen Zwischenstopp bei Travers einlegen können. Der Mann, mit dem Jody sich getroffen hatte, hatte außerdem ausgesagt, dass Jody, als er sie traf, tiefe Schnitte an den Armen hatte. Ihre Erklärung waren ihre eigenen Katzen. Es gab aber noch weitere Beweise, die für Jodys Schuld sprachen. Die Waffe, mit der Travers erschossen wurde, konnte zwar nie gefunden werden, allerdings stimmte das Kaliber mit dem der Waffe von Jodys Großeltern überein. Und diese war erst vor kurzem als gestohlen gemeldet worden. Zudem hatte man die Fotos auf der gefundenen Kamera wiederherstellen können. Darauf befanden sich Fotos von Jody und Travers beim Sex. Der Zeitstempel zeigte, dass die Fotos an Travers Todestag entstanden sind. Des Weiteren fand man Fotos, die Travers nackt in der Dusche zeigten. Und auf dem vorletzten Foto auf der Kamera sah man Travers, wie er in der Dusche hockte und panisch und verwirrt in die Kamera blickte. Nur wenige Sekunden später schoss die Kamera versehentlich ihr letztes Bild. Scheinbar fiel Jody die Kamera zu Boden und knipste dabei ein Foto der Tat. Dieses Bild zeigt einen blutüberströmten Travers und eine weibliche Person mit einem Messer, die über ihm stand. Das wären schon mehr als genug Beweise gewesen, doch abschließend konfrontierte der Polizist Jody auch noch damit, dass die DNA am Tatort mit ihrer übereinstimmte. Jody schien schockiert zu sein und brach in Tränen aus. Doch sie stritt weiterhin alles ab und verstrickte sich in Ausreden. Der Zeitstempel der Kamera wäre sicherlich manipuliert worden und die DNA wäre kein Beweis, da sie oft zu Besuch gewesen war und auch eine Zeit in dem Haus gelebt hatte. Natürlich würde man dann DNA von ihr finden. Doch sie konnte den Polizisten nicht überzeugen und wurde vorerst verhaftet. Bei einem Verhör am nächsten Tag änderte sie ihre Aussage. Sie gestand nun, dass sie und Travers sich regelmäßig für Sex trafen. Auch am Tattag wäre sie bei ihm gewesen. Zunächst hatten sie miteinander geschlafen und dabei ein paar Bilder geschossen. Doch dann wären sie überrascht worden von zwei maskierten Personen. Diese griffen Travers an und ermordeten ihn auf brutalste Art und Weise. Anschließend wollten sie auch Jody töten, aber als sie ihr die Waffe an den Kopf hielten und abdrückten, passierte nichts. Die Munition war leer. Warum auch immer ließen sie sie dann am Leben und flüchteten. Aus Angst, verdächtigt zu werden, wäre Jody dann abgehauen. Doch die Polizisten glaubten ihr kein Wort. Warum hätten die Täter sie am Leben lassen sollen? Scheinbar hatten sie auch ein Messer dabei, mit dem sie die zierliche Frau ohne Probleme hätten umbringen können. Außerdem wurden durch diese Variante weder die übrigen Fotos auf der Kamera erklärt, noch die Nachricht von Jody auf Travis Anrufbeantworter. Jody Arias blieb in Haft. Es vergingen 2 ganze Jahre bis zum alles entscheidenden Gerichtsprozess. In der Zwischenzeit hat es zahlreiche Interviews mit Jody gegeben, bei der sie auf ihre Theorie bestand. Durch ihre charismatische und überzeugende Art hatte sie viele Anhänger, die an ihre Unschuld glaubten. Ihre Aussage beim Prozess überraschte dann einige, denn Jody gestand den Mord. Allerdings tat sie dies vermutlich nur, weil ihre Anwälte ihr dazu geraten hatten. Außerdem bestand sie darauf, dass es Notwehr war. Travis wäre stets sehr gewalttätig gewesen. Er habe sie oft verprügelt und sei schnell ausgerastet und aggressiv geworden. Als sie an diesem Tag die Kamera herunterfiel, griff er sie wieder aus Wut an. Jody wäre daraufhin weggerannt und hätte auf ihn geschossen, um sich zu schützen. Doch der verletzte Travis hätte sie weiterhin angegriffen, sodass sie keine andere Wahl hatte, als auf ihn einzustechen. Jody trug außerdem ein Shirt mit der Aufschrift Survivor, Überlebender, das zu einer Kampagne für häusliche Gewalt gehört. Sie wollte sich durch ihr Geständnis stark machen für all die anderen Frauen, die in ihrem Leben auch bereits häusliche Gewalt erfahren hatten. Doch das Gericht konnte Jody mit dieser Aussage nicht überzeugen. Auch hier fehlte ein Grund für ihre Nachricht auf Travis' Anrufbeantworter. Denn immerhin versuchte sie dadurch, obwohl sie ja kurz vorher noch bei ihm war, den Verdacht von sich zu lenken und sich selbst ein Alibi zu verschaffen. Außerdem hatte Jody bei vergangenen Verhören ausgesagt, dass Travis Waffen hasste und keine Pistolen im Haus hatte. Wo hätte Jody die Waffe dann herhaben sollen? Außerdem ging der Schuss, der Travis getroffen hatte, mitten in sein Gesicht und war zweifelsohne sofort tödlich. Er wäre also überhaupt nicht in der Lage gewesen, sie anschließend noch weiter anzugreifen. Die Geschworenen zogen sich zur Beratung zurück. Anschließend sprachen sie Jody Arias einstimmig für schuldig. Jody Arias wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jody Arias wurde in den vergangenen Jahren oft von Therapeuten analysiert und als Beispiel für Studiengänge wie Jura oder Psychologie genommen. Jody wird als klassische Narzisstin und Psychopathin beschrieben. Sie weiß sich extrem gut zu verkaufen und ist sehr charismatisch. Ihr hübsches und gepflegtes Äußeres hilft ihr zusätzlich, denn eine Studie besagt beispielsweise, dass wir Menschen, die wir attraktiv finden, eher seltener als schuldig empfinden. Wir können uns schwieriger vorstellen, dass dieser Mensch zu einer solchen Tat fähig wäre. Ein bekanntes Beispiel dafür ist unter anderem Ted Bundy. Auch Jody Arias hat noch einige Fans und Anhänger, die von ihrer Unschuld überzeugt sind. Und bis heute beteuert auch Jody selbst, dass sie in Notwehr gehandelt habe. Sie hat unter anderem aus dem Gefängnis heraus einen Online-Shop erstellen lassen, denn Jody zeichnet und verkauft dort ihre Bilder. Besonders interessant dabei ist, dass sie oft emotionale oder familiäre Motive wählt, die ein Gefühl ausdrücken sollen. Doch als Psychopathin ist sie nur äußerst begrenzt zu diesen Gefühlen fähig. Psychologen analysierten ihre Bilder in der Vergangenheit bereits und beschrieben sie als Bilder mit wenig Tiefe. Das Motiv soll zwar Emotionen auslösen, aber man merke beim Betrachten, dass die Künstlerin diese Emotionen selbst nicht spüre und einfangen könne. Empfindet ihr das auch so beim Betrachten oder glaubt ihr, dass es eine Überinterpretation von Psychologen ist? Hier mal ein paar Bilder von ihr. Auch das T-Shirt mit der Aufschrift Survivor verkauft Jody aus dem Gefängnis heraus gezielt an Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Normalerweise möchte ich den Opfern in meinen Videos mehr Aufmerksamkeit schenken als den Tätern, aber bei diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Denn Jody Arias ist nicht nur das Paradebeispiel für eine Narzisstin und Psychopathin, sondern sie schafft es auch, Menschen hervorragend zu manipulieren, weswegen ich ihre Verhöre und ihre gesamte Gestik und Mimik sehr interessant finde. Was haltet ihr von diesem brutalen Fall? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.